Herzlich willkommen zu den Sommerfolgen von Tonspur Wissen. Wir wiederholen das Beste aus dem Bereich Gesundheit und fragen uns heute, können wir unsterblich werden? Die Altersforschung kommt ja voran und mit ihr wächst auch die Hoffnung auf ein viel längeres Leben. Diese Folge erklärt, was beim Altern im Körper wirklich passiert und wo auch die Grenzen des Machbaren und vielleicht auch des Wünschbaren liegen. Und sie fragt nach, ob ein sehr viel längeres Leben überhaupt erstrebenswert ist.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, wir haben heute ein Thema am Wickel, von dem im Moment ganz viele denken, wir hätten das ganz bald im Griff, weil es so viele Fortschritte gibt und weil es so viele neue Methoden gibt. Das Altern. Und wie immer bei Tonspur Wissen suchen wir den richtigen Mann oder die richtige Frau, die uns erklären können, was die Fortschritte der Wissenschaft taugen und was sie nicht leisten werden. Und das können wir natürlich für jedes beliebige Thema auch für Sie oder für euch machen. Eine Mail an tonspur@rheinische-post.de genügt. Wir freuen uns. Warum werden Menschen immer älter? Sind es die Gene oder nur gute Ärzte? Werden wir nur älter oder auch glücklicher, gesünder, fitter? Und warum müssen wir überhaupt noch sterben? Das alles kann ich jetzt den Biochemiker Christoph Englert fragen, der am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena die Forschungsgruppe Molekulare Genetik des Alterns leitet. Hallo, Herr Englert.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Englert, seit ein paar Jahren scheinen die Menschen total fasziniert von der Vorstellung zu sein, dass man richtig, richtig alt werden kann. Und dafür machen sie alle möglichen Sachen. Sie halten Diät, Kraft, machen Kraftsport, üben Gehirntraining und so weiter. Können Sie den Hype verstehen oder können Sie ihn erklären?
Ich kann den Hype verstehen. Ich glaube, dass das nicht erst seit ein paar Jahren ist. Ich glaube, dass die Idee der Unsterblichkeit sozusagen, der Lebensverlängerung bis Ultimo, eine ganz alte ist, die Menschheit von Anbeginn der Zeit eigentlich begleitet. Denken Sie an die sozusagen griechische Götterwelt, ägyptische Götterwelt und so weiter. Das waren ja oft sehr menschliche Götter, die aber diese Eigenschaft hatten, unsterblich zu sein. Oder denken Sie an Herakles und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist eine ganz alte Menschheitsidee, weil wir uns mit der Vorstellung, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt auf der Erde, nur schwer abfinden können und wir alle einfach länger leben wollen. Insofern, ja, ich kann es verstehen, vielleicht kann man es erklären. Ich glaube, wenn wir uns immer wieder bewusst werden über unsere Endlichkeit unseres Lebens, und das sind ja die einzigen Tiere sozusagen, wenn Sie so wollen, die das können, alle anderen Tiere können das ja nicht, dann wird uns bewusst, das ist eine unangenehme Vorstellung, das wollen wir nicht, wir wollen länger leben. Und ich glaube, das ist sozusagen die Antriebsfeder.
Aber im Moment hat man so das Gefühl, man kann auch echt richtig viel dafür tun. Also es gibt ja ganz viele neue Anleitungen, wie man 100, 120, 140 werden kann.
Genau, das war tatsächlich noch Ihre Frage, die ich jetzt nicht beantwortet habe. Es gibt wahnsinnig viele, zumindest wird versprochen, man könnte wahnsinnig viel dafür tun. Ich würde da auch gleich davor warnen wollen, wenn Sie sich die Zunahme der Lebenserwartung anschauen, dann geht die in ganz kleinen Schritten. Sie vollzieht sich vermutlich, obwohl es schwierig ist, über die jetzt Lebenden zu sagen, wie alt die werden können. Aber wir können natürlich zurückschauen. Wir stellen fest, die Menschen werden tatsächlich zunehmend älter, zumindest in den meisten Ländern. Es gibt also einen Gewinn an Lebensdauer. Und jetzt wird es im Moment eben vorgegaukelt, vor allem aus den USA, vor allem aus Kalifornien, dass es da Möglichkeiten gibt einzugreifen und dass wir die letzte Generation sind, die mit 80, 90, 100 sterben müssen. Das Altern ist abgeschafft, war so ein Titel einer Zeitschrift, die ich vor ein paar Jahren in den USA mal gekauft hatte. Ja, das sind Sachen, die würde ich nicht ernst nehmen.
Warum nicht?
Weil das die Idee, dass wir mit einer Pille, mit einer Behandlung das Altern abschaffen, naiv ist und auch wissenschaftlich nicht lauter ist. Das Altern ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, der sich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen vollzieht. Und Sie können tatsächlich eingreifen in manche der Mechanismen. Aber Altern wird eben durch ganz viele verschiedene Mechanismen bedingt. Es ist ein sehr komplexer Prozess. der übrigens auch nicht nur biomedizinische Aspekte hat, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber selbst wenn Sie in der Biologie, in der Biomedizin bleiben, dann gibt es da ganz, ganz viele Ebenen, auf denen wir altern. Und die Idee, dass wir mit einer Pille das alles abschaffen, ist unrealistisch.
Ich will mal das umgekehrte Argument versuchen. Wir sehen, dass die Menschen immer dicker werden. Sie werden immer unsportlicher und unbeweglicher. Sie sitzen viel mehr als früher. Sie ernähren sich auch ungesünder. Trotzdem leben sie länger. Ist das nicht ein Argument dafür, dass Sterblichkeit wirklich sowas ist, was verhandelbar ist mit dem Schicksal oder mit Gott?
Nein, ich kann Sie beruhigen oder beunruhigen. Sterblichkeit ist nicht verhandelbar. Und ich glaube, es stimmt auch nicht ganz, dass die Menschen immer dicker werden. Das war Ihre Prämisse. Und trotzdem länger leben. Das Gegenteil ist der Fall tatsächlich. Also wir haben ja Aufzeichnungen seit ungefähr 1830, 40, 50 und können das bis zu heute verfolgen. Und die sozusagen die Quintessenz ist, dass die mittlere Lebenserwartung nimmt kontinuierlich zu. Es gibt aber tatsächlich Effekte, zum Beispiel in den USA und vermutlich wegen der grassierenden Adipositas, also der krankhaften Fettsucht, die dazu führt, dass das nicht mehr so stark, wenn überhaupt noch zunimmt. Also gerade das, was Sie genannt haben, diese zunehmende Fettleibigkeit ist eine Kontraindikation, wenn sie alt werden wollen. Deswegen gehen wir eigentlich davon aus, dass vor allem in den USA, wo diese Fettleibigkeit eben noch viel prävalenter ist als bei uns, dass da diese stetige Zunahme vielleicht doch mal zu einem Abbruch kommt. Es ist übrigens auch so, dass wir in den Ländern der EU und vielen, wo wir Daten haben über Covid, mit dem Coronavirus verbundene Sterblichkeit, die Zunahme der Lebenserwartung nicht mehr so rasant weitergeht, vielleicht sogar eine Delle bekommen hat. Also da gibt es schon erste Anzeichen, dass das vermutlich nicht ewig gehen wird. Und man kann sagen, ja, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich ungesund ernähren. Das ist zwar richtig, aber man muss natürlich auch feststellen, die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln war weltweit noch nie so gut wie jetzt. Vor 50, vor 100 Jahren war es viel schwieriger, an Vitamine, an Spurenelemente und so weiter zu kommen. Und zwar mehr oder weniger weltweit. Also insgesamt hat sich die Ernährungssituation natürlich unglaublich verbessert.
Was mich zu der Frage bringt, ob Menschen heute gesünder sind oder ob sie einfach bessere Ärzte haben.
Nein, beides ist der Fall. Die Menschen sind heute gesünder, das kann man auch gerne noch ein bisschen ausführen. Und selbstverständlich ist ja so ein bisschen die Frage, warum werden wir denn jetzt eigentlich immer älter? Und dazu tragen natürlich ganz verschiedene Dinge bei, die Medizin ganz besonders. Da gibt es mindestens zwei Blöcke von Maßnahmen, würde ich sagen. Das eine sind so Präventivmaßnahmen, also dazu gehören für mich Impfungen, dazu gehört für mich Hygiene, dazu gehört der weite Bereich Senkung der Kindersterblichkeit. Und natürlich gibt es auch sozusagen therapeutische Maßnahmen, also die Kardiologie, die Onkologie trägt sehr, sehr stark bei, um die Lebenserwartung zu verlängern. Menschen, die früher tödliche Diagnosen haben, die kriegen heute eine Herz-OP, man kann auch einige Tumore einfach ganz gut mittlerweile behandeln und die Menschen leben tatsächlich noch viele Jahre weiter. Also die Medizin leistet da einen ganz erheblichen Beitrag. Es kommt auch dazu, dass unsere Arbeit natürlich viel leichter ist. Also wenn Sie heute anschauen, wer arbeitet jetzt noch wirklich körperlich richtig hart, das sind zunehmend weniger Menschen. Das geht natürlich auch auf Lebensdauer, wenn Sie mal im Bergwerk oder nur auf dem Feld oder einfach ganz hart körperlich arbeiten. Das tun wir ja alle eigentlich nicht mehr. Die Arbeitswelt hat sich erleichtert. Die Ernährung ist natürlich besser geworden. Das Thema hatten wir schon, Verfügbarkeit von Lebensmitteln, dass es dann auch Auswüchse gibt. Das ist völlig klar, aber insgesamt ist die Ernährung natürlich viel besser geworden. Also ich denke, diese Dinge tragen alle dazu bei, dass wir älter werden. Und jetzt war Ihre Frage auch, werden wir gesünder? Das ist tatsächlich auch so. Es gibt ein sehr spannendes, eine spannende Veröffentlichung von Anfang diesen Jahres, wo gezeigt worden ist, dass wir immer fitter ins hohe Alter gehen. Und was die gemacht haben, ist, dass die sich Kohorten, also große Gruppen von Menschen angeschaut haben, und zwar in England und in China, die 1940, 50, 60, 70 geboren wurden oder sogar noch früher und dann verfolgt haben, mit welcher Fitness gehen die jetzt eigentlich ins hohe Alter? Und da kann man zum Beispiel 60-Jährige vergleichen, die 1940 geboren sind, 1950 oder 1960 geboren sind. Dann misst man deren Fitness nach bestimmten Regeln und stellt fest, wir gehen immer mit einer immer höheren Fitness sozusagen in das Alter. Und das ist schon, finde ich, ein sehr spannender und schöner Befund, der jetzt vielleicht nicht völlig überraschend ist. Aber man könnte tatsächlich sagen, wir werden in gewisser Weise, wir als Menschheit, werden immer fitter. Je später wir geboren sind, desto eine größere Chance haben wir, fit ins Alter zu gehen.
Heißt es dann auch, dass wir jünger alt werden, also dass heute 60-Jährige jünger sind als 60-Jährige vor 30 Jahren, also körperlich jünger oder auch geistig jünger, 70-Jährige, 80-Jährige genauso?
Genau, das heißt es. Ich hadere so ein bisschen mit dem Begriff jünger, den mag ich in dem Zusammenhang nicht so gerne, weil jung ja eigentlich reserviert ist für ein bisschen für chronologisches Alter. Und das ist natürlich nicht der Fall. Die Menschen sind chronologisch natürlich genauso alt. Aber in dieser Arbeit wird eben wirklich dezidiert gesagt, also 70 ist sozusagen das neue 60. Also wenn jemand, der 1940 geboren wurde, ich glaube, das war das Beispiel da, ein 67-Jähriger, der 1940 geboren wurde, der ist so fit wie ein 62-Jähriger oder 60-Jähriger, der 1950 geboren wurde. Also das ist sozusagen der Punkt dabei. Man wird sozusagen immer, ja, ich benutze lieber den Begriff fitter als jünger, mit dem man eben ins Alter geht. Die haben da übrigens, das ist auch so eine ganz interessante Wendung in der Altersforschung. Bisher hat man immer gefragt nach, wie fragil, wie zerbrechlich ist eigentlich jemand mit 60, 70, 80, 90. Das war sozusagen das Maß, um die Fitness im Alter zu bestimmen. Und jetzt dreht man das so ein bisschen um. Da hat die Weltgesundheitsorganisation WHO mal vorgeschlagen, na, lass uns doch nicht immer nach dem schauen, was wir nicht mehr können, wie fragil wir sind, wie kaputt wir sind, sondern lass uns nach dem schauen, was wir noch können. Und lass uns das doch positiv wenden. Man hat das Ganze dann als intrinsische Kapazität bezeichnet. Das ist sozusagen der moderne Begriff, der so ein bisschen das biologische Alter auch ersetzt. Also die Frage, was können wir eigentlich noch? Und da werden ganz verschiedene Dinge betrachtet. Also wie fit sind wir psychologisch? Wie fit sind wir kognitiv? Wie können wir unseren Alltag bewältigen? Wie fit sind wir körperlich, was unsere Lokomotion, Bewegung angeht? Und das kann man zu einem relativ komplexen Index zusammenfassen und stellt fest, dass diese intrinsische Kapazität eben je später man geboren ist, desto besser ist die bei vergleichbaren Altersgruppen. Also das ist schon sehr spannend, was sich da, finde ich, tut.
Sterben denn Menschen heute an anderen Sachen als früher?
Ich glaube, das Spektrum der Dinge, an denen Menschen sterben, ist ziemlich gleich geblieben. Da sind kardiovaskuläre Erkrankungen immer noch ziemlich weit vorne.
Das Herz, also der Herzinfarkt und der Schlaganfall.
Ja, der Herzinfarkt, die Arterienverkalkung und alles, was damit zusammenhängt. Das ist, glaube ich, immer noch die Haupttodesursache. Dann ziemlich schnell danach kommen eben Tumorerkrankungen. Ich glaube nicht, dass sich das Spektrum großartig verschiebt. Es gibt übrigens auch natürlich unterschiedliche Todesursachen für Frauen und Männer. Das wird ja immer, wir tun ja immer so, als sei der Mensch sozusagen das, was wir hier betrachten. Wenn wir das so ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen genauer anschauen, dann müssen wir zwischen Frauen und Männern unterscheiden, die ja eine unterschiedliche Lebensspanne haben und dann letztlich auch so ein bisschen unterschiedliche Todesursachen haben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, verschiebt sich das Spektrum der Todesursachen nicht, oder ganz sicher nicht maßgeblich.
Ist das denn falsch, der Eindruck, dass Demenzerkrankungen immer mehr zunehmen?
Also das ist eine ganz interessante Frage. Und ich glaube, es gibt da zwei verschiedene Effekte. Es gibt natürlich den Effekt, je älter wir werden, je älter die Bevölkerung wird, desto mehr Demenzerkrankungen gibt es, weil so Sachen wie Alzheimer, zum Beispiel klassische Demenzerkrankung, ganz stark mit dem Alter steigt. Es gibt aber dagegen mittlerweile auch den Befund, dass Demenzerkrankungen zunehmend abnehmen. Und das könnte damit zusammenhängen, dass eben die Fitness steigt. Und eine Fitness, auch eine geistige Fitness, eine kognitive Fitness, schützt vor Demenzerkrankungen. Insofern haben Sie da zwei verschiedene Effekte. Zunahme der Demenzerkrankungen mit dem Alter, weil Demenzerkrankungen altersassoziiert sind, ja. Aber auch Abnahme von Demenzerkrankungen gleichzeitig, weil wir eben immer fitter ins Alter gehen. Insofern ist die Annahme, dass unsere Gesellschaft einfach immer mehr Demenzerkrankungen anhäuft, ist, glaube ich, nicht mehr völlig richtig. Das muss man so ein bisschen differenzieren.
Warum leben denn Frauen eigentlich länger als Männer?
Ja, das ist eine Frage, die kann Ihnen überhaupt niemand beantworten. Da gibt es verschiedene Schulen. Wie einen sagen, Frauen leben eben risikoärmer als Männer. Das ist immer ein bisschen ein Argument, was ich nicht so völlig glaube. Ich glaube, es könnte auch genetische Ursachen haben. Es wird ja auch immer gesagt, naja, das hängt mit den Hormonen zusammen. Nun stellt man aber fest, dass wenn Sie die Sterblichkeit von Frauen und von Männern vergleichen, dann ist in jeder Alterskohorte, egal ob Sie jetzt Mädchen unter 5 Jahre anschauen oder Frauen über 85 oder über 90, in jeder dieser Kohorte ist die Sterblichkeit von Frauen geringer als die von Männern. Und das heißt für mich, der einzige Schluss, den das für mich zulässt, ist, dass das nichts mit Hormonen zu tun haben kann. Denn Hormone spielen bei einem Mädchen unter 5 Jahren, Sexualhormone mindestens, dann wirklich vermutlich keine Rolle. Und vielleicht auch jenseits der 80, 90 eben keine so große Rolle mehr. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau stirbt, geringer als die, dass ein gleichaltriger Mann stirbt in jedem Alter. Und das deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass es vielleicht doch eine genetische Grundlage haben könnte. Wir wissen ja, dass Frauen haben 2 X-Chromosomen, Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom, Frauen haben damit mehr genetisches Material als Männer. Und es ist durchaus möglich anzunehmen, dass es da Kompensationsmechanismen gibt für Mutationen, die schadhaft sind, die eine Frau vielleicht ausgleichen kann durch das 2. X-Chromosom und der Mann eben nicht, weil dieses Y-Chromosom relativ wenig Gene enthält. Das ist eine These, der ich mal anhängen würde. Da gibt's auch so ein paar Unterstützungen dafür, aber das ist ein sehr schwierig experimentell zu beweisen. Aber ich glaube, da Gene spielen auch da möglicherweise eine Rolle bei der unterschiedlichen Lebenserwartung. Und das ist sicher nicht alles auf Hormone zurückzuführen.
Dann wäre es also gut, möglichst viele Gene zu haben, die möglicherweise Schäden oder Beschädigungen an anderen Genen ausgleichen können, um länger zu leben?
Naja, also natürlich ist ein Mechanismus der Langlebigkeit, DNA-Schädigen auszugleichen. Also zum Beispiel wurde vor kurzem das Genom des Grönland-Hais identifiziert. Der lebt sehr, 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 sehr lange. Und was man aus dem Genom zumindest ablesen kann, ist, dass der wohl ein sehr aktives DNA-Reparatursystem besitzt. Und dass das einer der Gründe ist, warum dieser Fisch eben, das ist zumindest die Vermutung, einer der Gründe, warum gerade dieser Fisch sehr, sehr lange lebt. Der hat ein viel aktiveres DNA-Reparatursystem als andere Tiere das haben. Und überhaupt gibt es an sich in der Altersforschung schon die Hypothese, dass längerlebige Tiere inklusive des Menschen aktivere Systeme haben müssen, um DNA-Schädigung zu reparieren als kurzlebige Tiere, die darauf vielleicht verzichten können, weil die DNA-Schädigung und die Akkumulation von Mutationen nicht mehr so schädlich ist, weil die sowieso nur ein paar Monate oder vielleicht nur wenige Jahre eben leben. Also tatsächlich gibt es eine Korrelation zwischen DNA-Reparatur und Langlebigkeit.
Und warum kann man jetzt der DNA von Männern, also dem Y-Chromosom, nicht beibringen, diesen Reparaturmechanismus zu erlernen oder zu machen und dann können Männer genauso lange leben?
Ja, nee, also ich glaube nicht, dass die unterschiedliche Lebensspanne, dass das tatsächlich in diesem Fall was mit DNA-Reparatur zu tun hat. Das hat, glaube ich, andere Gründe. Das ist von DNA-Reparatur völlig unabhängig. Mein Beispiel war nur, dass DNA-Reparatur in der Lebenszeitbestimmung von einzelnen Arten tatsächlich eine große Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass die ursächlich ist für den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Ich glaube, das sind einfach andere Gründe. Es gibt ja viele Gründe, warum wir altern. DNA-Reparatur ist einer davon. Aber Mutationen auf einem Gen, was auf dem X-Chromosom liegt und was einfach schädlich ist in verschiedener Hinsicht hin, was einen nicht alt werden lässt, können Frauen eben in 50% ihrer Körperzellen ausgleichen, weil sie dort das andere X-Chromosom anschalten. Und damit können sie das kompensieren. Männer können das eben nicht. Das ist von DNA-Reparatur, glaube ich, unabhängig.
Kann man denn sagen, welche Gene oder das, ja doch, kann man denn sagen, welche Gene für einen frühen oder einen späten Tod, also eine hohe oder eine niedrige Lebenserwartung verantwortlich sind?
Also ja und nein. Es gibt natürlich individuelle Krankheitsgene des Menschen. Also P53 ist ein berühmtes Gen, das die Information für ein Protein enthält, das als Wächter des Genoms definiert wird. Wenn Sie Patienten, Menschen haben, die eine Mutation in P53 haben, dann bekommen die mit großer Wahrscheinlichkeit relativ früh verschiedene Tumore und sterben dann auch relativ früh. Das Ganze nennt sich Li-Frau-Meni-Syndrom, ist vererbbar und lässt die Menschen eben nicht alt werden. Also da haben Sie zum Beispiel mal ein Gen, ein Krankheitsgen, wenn Sie so wollen, was einen Menschen, der eine Mutation da drin hat, einen Gendefekt, nicht alt werden lässt. Und so gibt es eine Gruppe von Genen, die dazu beitragen. Wir würden das jetzt einfach mal als Erbkrankheiten bezeichnen. Wenn Sie sagen, kennt man denn die Gene? Gibt es sowas wie ein Methusalem-Gen? Gibt es Gene, die darüber bestimmen, wie alt wir werden, die wirklich unsere Lebensspanne bestimmen? Dann, glaube ich, ist das Bild ein bisschen anderes. Wir gehen jetzt heute mal davon aus, dass es ganz viele Gene gibt, die zur Lebensspanne des Menschen beitragen und dass es nicht einzelne Gene gibt, die darüber entscheiden, ob man jetzt 120 oder 110 oder 100 Jahre wird. Die Idee ist im Moment eigentlich, dass es eine Kombination von sogenannten Allelen, das heißt eine Kombination von Genvarianten ist, die dazu führt, dass man besonders alt wird. Und das erklärt auch, warum es eben so relativ wenige Menschen gibt. Es gibt ja immerhin schon ein paar, aber es sind doch immer noch sehr wenige, die deutlich über 100, vielleicht sogar über 110 oder geschweige denn 115 werden. Und die Idee dabei ist, dass die eben in gewisser Weise genetisch privilegiert sind, dass die eine Kombination von eben, wie gesagt, Allelen-Genvarianten haben, die sie so alt werden lässt und dass einzelne Gene nur relativ kleine Beiträge dazu leisten, zu definieren, wie alt wir werden können.
Gibt es denn von den Genen her ein Limit, wo Sie sagen würden, so man kann 110, 120, 130, 150 werden, aber dann ist auch Schluss, dann ist selbst die beste und günstigste Genkombination ausgereizt und dann geht das Leben einfach zu Ende?
Also das können Sie den Genen jetzt nicht so richtig ansehen und sagen, das ist sozusagen genetisch determiniert. So weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Ich glaube aber, dass wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut mit den vielen, vielen Milliarden Menschen, die es bislang gegeben hat und die zum Teil eben heute auf der Erde noch leben, dann gibt es einfach kein Beispiel dafür, dass es jemand gegeben hätte, der deutlich über 120 geworden ist. Jean-Louis Calment, eine Französin, gilt immer als Paradebeispiel, die über 100, ungefähr 122 Jahre alt geworden ist. Wir kennen bis heute keinen Menschen, der dieses Alter jemals, wo es Daten dafür gibt, dass dieses Alter tatsächlich überschritten worden wäre. Es ist also ein empirischer Wert, wenn Sie so wollen, dass wir Menschen nicht älter als 120 werden können. Das steht jetzt nicht in den Genen sozusagen geschrieben. Da kann niemand rauslesen, du wirst 118, du wirst 117, aber 120 ist Schluss. Aber die Erfahrung, die Menschheitsgeschichte zeigt, älter werden wir wohl nicht. Das deckt sich übrigens auch mit der Erkenntnis, dass es für alle Spezies auf der Erde eine maximale Lebenserwartung zu geben scheint, die übrigens dramatisch unterschiedlich sein kann. Wie gesagt, wir Menschen 120 Jahre, die Fruchtfliege ein paar Monate, der Wurm Caenorhabditis elegans, ein Fadenwurm ein paar Wochen, die Maus 3-4 Jahre, der Schimpanse 35, 40 Jahre, so in der Gegend, die Wale.
Aber trotzdem gibt es ja Tiere, an denen ja auch geforscht wird, die überraschend lange leben. Wir haben hier im Podcast mal über den Nacktmull gesprochen, der so ein Tier ist, das ganz offensichtlich seine natürliche Lebensdauer, also für die Größe, man sagt ja immer, je kleiner Tiere sind, Säugetiere zum Beispiel sind, desto kürzer ist ihre Lebensspanne. Bei dem gilt es nicht. Und Sie selber forschen ja auch an Fischen, die nicht lange leben, aber die erstaunlich sich selbst regenerieren, also Organe regenerieren können. Was macht den Unterschied?
Ja, also wenn man das wüsste, übrigens der Nacktmull, der lebt jetzt nicht an sich länger, sondern das Spannende bei dem Nacktmull ist ja, dass es da verschiedene Kasten gibt und dass es da eine Arbeiterklasse sozusagen gibt, die relativ kurzlebig ist, aber dass es eine Königin und einen König gibt oder vor allem eine Königin, die eben tatsächlich sehr lange lebt. Also da spielt Sozialstatus eine sehr, sehr große Rolle und das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Befund tatsächlich. Ich glaube, wir studieren alle entweder kurzlebige oder langlebige Organismen. Natürlich ist die Hoffnung, dass wir die Langlebigen deshalb studieren, um rauszufinden, warum die denn so lange leben und vielleicht etwas über das Leben des Menschen auch lernen können. Wir gehören absolut zu den sehr langlebigen Organismen, wenn man mal alle Organismen auf der Erde betrachtet. Natürlich gibt es noch langlebigere. Und wir machen das, weil wir eben dann lernen können. Ein Beispiel hatte ich ja genannt, den Grönlandhai, der eben sehr alt wird, da spielt DNA-Reparatur wohl eine sehr große Rolle. Es gibt auch zum Beispiel den Elefanten, der riesengroß ist und wo man denken würde, Mensch, eigentlich, wenn Größe und Krebs sozusagen korrelieren, also je größer die Tiere, desto mehr Tumore müssten die kriegen, müsste der Elefant eigentlich voller Tumore sein. Das ist nicht so. Da ist die Idee, dass es da sehr viele Tumorsuppressor-Gene sozusagen gibt, Aktivitäten von Genen, die Tumoren unterdrücken und so. Möglicherweise haben verschiedene Spezies, die eben sehr, sehr langlebig sind, verschiedene Strategien entwickelt, um sehr alt werden zu können. Und es gibt vielleicht nicht das eine Rezept, das eine Patentrezept, um besonders alt zu werden, sondern meine Interpretation der Daten, die ich jetzt so kenne, ist, dass eben verschiedene Spezies dieses Problem Langlebigkeit verschieden lösen tatsächlich und dass es keine einheitliche Strategie gibt.
Sie forschen an Fischen. Was lernt man da als Mensch?
Also wir lernen von den Tieren unglaublich viel über Altern. Und wenn man ehrlich ist, dann haben wir von kaum einem Organismus so viel gelernt über das menschliche Altern wie von dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans. Ich hatte den vorhin schon mal genannt. Da wurden ganz grundsätzliche Mechanismen des Alterns tatsächlich entdeckt, wobei wir davon ausgehen, dass die auch für den Menschen relevant sind. Zum Beispiel der Insulin, IGF-1-Signalweg, das sei da als Schlagwort einfach mal genannt. Der wurde zunächst mal an dem Wurm eigentlich erforscht und ausgeforscht und spielt für uns Menschen auch eine große Rolle. Also Tiermodelle sind wertvolle, gewähren wertvolle Einblicke in Altern, aber auch viele andere Prozesse natürlich. Die Fische sind uns jetzt ein Stück ähnlicher als der Wurm zum Beispiel, weil es eben auch Wirbeltiere sind, weil sie ähnliche Organe haben wie wir auch, blutbildendes System, Verdauungstrakt, Stammzellen und so weiter und so fort. Und wir hoffen, dass wir von den Fischen eben noch viel mehr über das Altern lernen können, als jetzt zum Beispiel von so einem Wurm. Wir haben relativ viel Arbeit investiert, diese Fische mal als Modelle zu etablieren, das Genom davon sequenzieren, transgene Fische zu machen, also Fische, die wir genetisch verändern. Das können wir mittlerweile. Und jetzt so langsam kommen wir in die Phase, wo wir den Fischen wirklich was lernen können. Ein Kollege von mir hier studiert zum Beispiel das Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien, die in, auf dem Fisch sozusagen leben. In dem Fall vor allem das Mikrobiom, was im Darm sich befindet und konnte zeigen, dass das eben doch auch eine relativ große Rolle für die Lebenserwartung spielt und dass sich über Transplantationen dieses Mikrobioms tatsächlich die Lebenserwartung von erwachsenen Fischen nochmal steigern bzw. auch reduzieren kann, je nachdem, was ich da transplantiere. Und das ist so die Art von Experimenten, die wir da eben machen in meiner Gruppe. Inaktivieren wir das eine oder andere Gen, schalten es aus und fragen, was hat das jetzt für eine Rolle eben für die Lebenserwartung?
Ja, daraus leitet sich ja dann für mich aber die Frage ab, forschen Sie, damit Menschen am Ende länger leben können? Also gibt es dann neue Reparaturmechanismen? Nutzt man Gentechnik, um am Ende das, was man von Fischen lernt, auf Menschen zu übertragen und Menschen dazu zu verhelfen, länger und gesünder zu leben? Oder ist es einfach nur, oder das heißt nur, ist es einfach das Verstehen von Alterungsprozessen?
Also ich glaube, es ist beides. Ich denke, meine persönliche Motivation, und da glaube ich, bin ich in Übereinstimmung mit vielen Kolleginnen und Kollegen, ist nicht primär die Lebensspanne des Menschen zu verlängern. Wir werden eben, wie gesagt, 120 oder können bis zu 120 werden. Das ist eine ziemlich lange Lebensspanne. Und ich glaube nicht, dass der Sinn unserer Forschung darin bestehen sollte, da noch Jahre irgendwie dazuzugeben. Ich glaube, was wir gerne erreichen würden, ist, dass es ja so eine unauflösbare Assoziation zwischen Alter und Krankheit zu geben scheint. Also viele Menschen, die eben alt oder sehr alt werden, werden dann auch krank oder sehr krank. Und das ist natürlich eine Assoziation, die man gern auflösen würde. Deswegen würden wir gerne zum einen mal verstehen, aus einer Grundlagenperspektive heraus, was bedingt eigentlich Altern? Was ist die Rolle der Gene? Was ist die Rolle von nicht-genetischen Faktoren? Wie können wir Altern überhaupt beeinflussen? Aber dazu müssen wir es erstmal natürlich verstehen. Und das ist vor allem die Antriebsfeder der Forschung an unserem Institut. Gleiches gilt natürlich für altersassoziierte Erkrankungen. Auch da forschen die eine oder der andere Kollege eben dran. Und letztlich geht es eben wirklich darum, sozusagen die Lebensqualität, wenn Sie so wollen, die Gesundheitsspanne des Menschen, wenn man es so bezeichnen möchte, zu verlängern. Nicht unbedingt die Lebensspanne.
Umgekehrt gefragt, ich knabber noch so ein bisschen an Ihrer Aussage, dass es manche Menschen gibt, die eben genetisch disponiert sind für ein kürzeres Leben, die also früher krank werden, ohne dass sie selber sich vielleicht unvernünftig verhalten oder schlechte Angewohnheiten haben. Und es wäre doch einfach nur gerecht zu sagen oder gerecht daran zu forschen, dass diese Menschen eben dieselbe übliche Lebensspanne haben könnten wie andere, die eben diese genetische Disposition nicht haben.
Ja, also das ist eine sicher spannende Frage, aber an der Stelle würde ich jetzt mal sagen, Altern ist unglaublich unterschiedlich. Wir Menschen altern sehr, sehr unterschiedlich. Das ist wahrscheinlich auch Ihre, vielleicht auch persönliche Erfahrung, wenn Sie in Ihrem Verwandten, Bekanntenkreis rumschauen. Da gibt es Menschen, Personen, die vielleicht gut altern und es gibt Menschen, die sehr schnell tatsächlich altern. Also das Altern des Menschen ist extrem divers und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das biomedizinische Altern, sondern Altern hat noch ganz andere Dimensionen. Wir sind als Menschen mit etwas, was wir als Seele nennen oder eben als Psyche ausgestattet und wir sind soziale Wesen. Also neben der Biologie spielt die Psychologie und die Soziologie im Altern eine sehr, sehr große Rolle. In all diesen Bereichen gibt es etwas, was wir als Puffersysteme oder Resilienzfaktoren bezeichnen können, die biologisch, soziologisch, psychologisch mindestens sein können. Und diese Mechanismen sind in vielen von uns eben in unterschiedlicher Art und Weise vorhanden. Wir nutzen die, sie sind uns sozusagen gegeben oder nicht gegeben. Und das spielt auch eine große Rolle in dem Alterungsprozess. Insofern die Idee, dass wir einfach nur biologisch, biomedizinisch an so ein paar Stellschrauben drehen müssen und dann werden wir alle älter, das funktioniert eben auch nicht, weil es übersieht, dass Altern ein ganz multidimensionaler Prozess ist und die Biomedizin, wo ich jetzt eben eine gewisse Expertise habe, aber das ist beileibe nicht der einzige Prozess, der sie altern lässt. Und wenn ich Ihnen anekdotisch erzählen darf, das geht vielen wahrscheinlich auch so, wann habe ich mich eigentlich das erste Mal älter oder alt gefühlt? Dann ist natürlich, wenn Sie entdecken, ui, jetzt ist das erste graue Haar da auf dem Kopf oder an der Brust, da denken Sie sich, so, jetzt ist irgendwas passiert mit meinem Körper. Aber mir ging es mindestens genauso, als ich da mal im Schwimmbad gefragt worden bin, meinen Eintritt bezahlen wollte, haben Sie irgendeine Ermäßigung? Dann dachte ich, oh, jetzt ist auch was passiert und das hat jetzt nicht unbedingt eine, wahrscheinlich auch eine biologische Ursache, aber das macht eben was mit einem. Und da wird man dann tatsächlich mit dem Altern nochmal auf eine ganz andere Art und Weise konfrontiert. Altern ist tatsächlich nicht nur ein in einem selbst ablaufender biologischer Prozess, sondern es ist auch ein Phänomen, dass was mit einem passiert, was sozusagen die Gesellschaft im weitesten Sinne mit einem macht. Und diese Reflexion darauf ist eben auch ein sehr spannender Prozess und gehört auch zum Altern. Und ich glaube, wenn wir das Altern eben so betrachten, dann werden wir dem viel mehr gerecht und dann werden manche Fragen eben auch spannend und beantworten sich dann aber auch so ein bisschen von selber.
Herr Englert, vielen, vielen Dank.
Bitteschön.
Dankeschön fürs Zuhören. Weiter einen schönen Sommer, tolle Ferien. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.